Morgen gehört, dass es Gemeinschaft innerhalb der Personen des dreieinigen Gottes gibt. Und dass jede Form von echter Gemeinschaft, die wir als Menschen erleben und genießen, darin begründet ist, dass Gott selbst persönlich ist und uns geschaffen hat, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Gemeinschaft bedeutet, man hat etwas gemeinsam. Es besteht ein Austausch, was dann die Personen auf eine bestimmte Art verbindet. Wir kennen verschiedene Bereiche und verschiedene Formen der Gemeinschaft. Zum Beispiel gibt es eine Gemeinschaft zwischen Lehrer und Schüler mit dem gemeinsamen Interesse, dass der Schüler die Prüfung besteht. Oder es besteht eine andere Gemeinschaft zwischen zwei Brüdern, die verbunden sind in einer Familie, die gleichen Eltern haben und einen großen Teil ihres Lebens vielleicht miteinander verbringen. Es besteht eine Gemeinschaft in der Ehe, die wieder noch einmal anders ist. Eine Ehe, die auf einer anderen Grundlage eine Verbindung gibt. Und dann gibt es auch eine Gemeinschaft zwischen einem Regenten und seinem Volk, wo ein Volk einer Regierung untersteht. Und es bringt eine Gemeinschaft, die mit unter einem Regenten stehen. Sie sind verbunden in einem Reich. Die drei Personen Gottes sind allesamt beziehungsfähig und voneinander zu unterscheiden. Aber sie teilen alle ein und dasselbe göttliche Wesen und sind doch unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen persönlichen Eigenschaften. Und die Bibel, sie lädt die Gläubigen dazu ein, mit der ganzen Gottheit und für sich genommen allen drei Personen besondere Gemeinschaft zu haben. Wir haben schon gehört von der besonderen Gemeinschaft, der Liebe zwischen Gott, dem Vater, und den Gläubigen, die er vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Eine freie Liebe. Er hat sie erwählt und bestimmt, Gemeinschaft mit ihm zu haben in Liebe. Nun wollen wir die besondere Gemeinschaft ansehen, die wir mit Gott, dem Sohn, haben sollen. Und dabei ist bemerkenswert, dass die Bibel die Gemeinschaft mit Jesus in all den verschiedenen Formen von Gemeinschaft beschreibt oder vergleicht. Ich habe diesen Vortrag bestimmt 3 oder 4 Mal habe ich die Gliederung geändert, um irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, wie facettenreich, wie vielfältig, wie mannigfaltig eigentlich die Beziehung eines Christen zu Gott, dem Sohn, zu Jesus Christus ist. Und das soll uns deutlich machen, die Beziehung zu Jesus, sie ist umfangreich, sie ist tiefgehend, sie ist notwendig. Wir brauchen ihn nicht nur für ein Problem, wir brauchen Christus und die Gemeinschaft mit ihm auf ganz unterschiedliche Weise. Er ist notwendig, die Verbindung zu Christus ist notwendig für uns, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben. Paulus spricht davon, dass er den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus verkünden soll, schreibt er in Epheser. Den unausforschlichen Reichtum des Christus. Und der Apostel Johannes, er bezeugt in Johannes 1, Vers 16, denn aus seiner Fülle, und er spricht hier von Jesus, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Gnade um Gnade. Es ist vielfältig. Es ist unausforschlich. Es geht über unser Vermögen, es alles zu erfassen. Aber jede einzelne der Beziehungen, jede einzelne der Gemeinschaftsformen, die wir haben können zu Christus, ist Gnade. Wir haben kein Anrecht auf irgendetwas davon, sondern alles, wie Christus sich uns offenbart, wie wir Verbindung und Gemeinschaft mit ihm haben können. Es vermittelt uns allen Gnade. Darum ist das Wesen der Gemeinschaft mit Christus, wenn wir es unter einen Nenner bringen wollen, tatsächlich mit Gnade zu umschreiben. Gnade um Gnade. Gnade ist die unverdiente Gunst eines Höheren gegenüber einem Untergebenen. Eine herzliche Zuwendung und Hilfe, die nicht auf Pflicht, sondern auf Güte beruht. Die Gnade unseres dreieinigen Gottes empfangen wir durch die besondere Gemeinschaft und Einheit mit Gott, dem Sohn Jesus Christus. Und eine besonders klare Betonung oder eine schöne Zusammenfassung finden wir in 1. Korinther 1 in den Versen 4 bis 9. Und die habe ich so ein bisschen als Grundlage genommen für diesen Vortrag. 1. Korinther 1, Vers 4 bis 9. Hier heißt es: Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, so dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Lass uns einmal die verschiedenen Gnaden Gottes in Jesus Christus betrachten und auf welche Weise diese Gnaden uns in eine segensreiche Gemeinschaft mit Christus stellen. Erstens, vermittelnde Gnade in natürlicher Gemeinschaft. Es gibt eine natürliche Gemeinschaft und damit meine ich eine Verbundenheit durch die gleiche Natur. Zum Beispiel haben wir alle, die wir hier sitzen, etwas gemeinsam. Wir sind alle Menschen. Ja, hier sitzen nicht irgendwelche Affen oder Hunde mit in den Reihen. Wir haben etwas gemeinsam, wir gehören zur Menschheit. Oder es gibt eine natürliche Verbundenheit durch Blutsverwandtschaft, ja, wo wir zu einer Familie gehören, wo wir einen gemeinsamen Vorfahren haben. Paulus, er umrahmt diesen Bibelabschnitt, den ich gerade gelesen habe, in 1. Korinther 1 mit den Worten, Vers 4, ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Hier ist etwas, was Gott der Vater allen Gläubigen gegeben hat in Christus. Und in Vers 9 heißt es, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. In Jesus hat Gott uns seine Gnade gegeben, sodass wir berufen worden sind in eine besondere Gemeinschaft mit ihm. In ihm. Und es reicht nicht aus, dass die Sünder wissen, dass es einen Gott gibt. Es reicht auch nicht aus, zu glauben, dass das Wort Gottes, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Es reicht nicht aus, dass wir ein Gesetz haben und kennen können, was Gott von uns verlangt, damit wir wirklich Gemeinschaft mit Gott haben. Nein, Jesus, er musste unser Stellvertreter werden, damit wir die ganze Gnade Gottes empfangen können, damit Gott diese Gabe der Gnade uns geben kann, musste etwas viel Größeres passieren. Wir Menschen sind nämlich vor Gott schuldig, vor dem heiligen Gott. Seit dem Sündenfall sind wir von Gott abgefallen. Und kein Opfer eines Tieres, auch nicht eines Engels, könnte unsere Schuld vor dem Gericht Gottes bereinigen. Wir brauchen einen Stellvertreter, der ein Mensch ist, um für Menschen einzustehen. Aber dieser Mensch, er muss so heilig, sündlos, vollkommen und rein sein, dass er tatsächlich fähig ist, nicht allein für sich, sondern auch für andere die Schuld vor Gott zu tilgen. Und in Hebräer 2, Vers 11 lesen wir, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Jesus schämt sich nicht, die Gläubigen seine Brüder zu nennen. Vers 14, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Vers 17, daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Jesus Christus ist der ewige Sohn, Gott, der in der Zeit Mensch geworden ist. Und das aus diesem Grund, damit alle, die Gott bestimmt hat zum Heil, eine natürliche Verbundenheit haben mit Gott dem Sohn. Hebräer 7, Vers 26, denn ein solcher hoher Priester geziemte sich, also war notwendig, war angemessen für uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden. Johannes erstaunt ehrfürchtig und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, Gott, der Sohn, das ewige Wort Gottes, er wurde ganz Mensch, um die Gnade zu bewirken, die wir nötig haben, die Vergebung unserer Sünden durch unseren Stellvertreter Jesus Christus. Er hat unsere Schuld, die wir als Menschen vor unserem Schöpfer, dem heiligen Gott, schuldig sind, er hat sie auf sich genommen. Und damit er unser Repräsentant, damit er unser Stellvertreter, damit er unser Mittler werden kann, musste er unserer Natur teilhaftig werden. Er musste Fleisch und Blut werden. Und so wurde er der Mittler zwischen Gott und Mensch, der Mensch Jesus Christus, wie Paulus an Timotheus schreibt. Und durch diesen Glauben an ihm, an Jesus, sind wir mit ihm verbunden. Ist er unser Stellvertreter, ist er unser Mittler und wir haben einen Austausch. Er nimmt unsere Sünden auf sich und wir empfangen seine Gerechtigkeit und werden somit aus Gnade gerechtfertigt vor Gott. Oftmals wird die Bedeutung des Bundeshauptes, des Stellvertreters, des Repräsentanten ein bisschen unterschlagen im Verständnis des Evangeliums. Aber es reichte nicht aus, dass einfach nur ein vollkommenes Opfer irgendwie da ist, sondern es musste eine Übertragung stattfinden, dass unsere Sünden rechtmäßig auf ihn geladen sind, dass er tatsächlich das Recht hat, unser Stellvertreter zu sein. Und das geschah, indem Gott der Vater dem Sohn seine Auserwählten gegeben hat und Gott der Sohn menschliche Natur angenommen hat, um wahrhaftig und gültig ein Stellvertreter der Sünder zu werden. Diese natürliche Gemeinschaft, dass Jesus Mensch geworden ist, um Menschen zu erlösen, es ist eine Bundesgemeinschaft. Er musste unsere Natur annehmen, um unser Bundeshaupt zu werden. In Adam sind alle, die mit ihm verbunden sind, in Sünde gefallen. In Christus empfangen alle, die mit ihm verbunden sind, die Gnade Gottes, wie Paulus so wortgewaltig verkündet in Römer 5. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, heißt es in Epheser 1. Und in 1. Korinther 1, Vers 30, aus ihm, also aus Gott aber, kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Gott musste uns in dieses Bundesverhältnis setzen und hat Christus zum Haupt über uns gesetzt. Genauso wie wir durch eine Bundesgemeinschaft mit Adam Anteil haben an seiner Schuld und Sünde, haben wir durch eine neue Bundesgemeinschaft mit Christus, unserem Haupt, Anteil an all seiner Gerechtigkeit. Diese Bundesgemeinschaft der vermittelnden Gnade in Jesus Christus ist die notwendige Grundlage für jede echte Gemeinschaft und jede gnädige Segnung, die wir von Gott empfangen. Es ist alles in Christus, wie Paulus immer wieder betont. Und das bedeutet, dass das, was an Christus geschehen ist, uns zugutekommt, Gültigkeit hat für uns. Und wir in einer solchen Gemeinschaft, in solch einer natürlichen und Bundesgemeinschaft mit Christus sind, dass das, was er erworben hat, uns gilt und das, was wir verschuldet haben, er bezahlt hat. Er ist gestorben am Kreuz. Er hat den Zorn des Vaters auf sich genommen. Er hat sein Leben, das sündlos war, das er in voller Gerechtigkeit und in vollem Gehorsam geführt hat, er hat es selbst als Opfer dargegeben für unsere Schuld. Du hast keine Gemeinschaft mit Gott, wenn du nicht Christus als deinen Erlöser kennst. Wenn du nicht in einer Bundesgemeinschaft mit Christus bist, dass er dein Stellvertreter ist. Das Evangelium ist keine theoretische Vergebung, keine theoretische Gemeinschaft. Es ist eine Bundesgemeinschaft, die wirksam ist. Zweitens, offenbarende Gnade in sozialer Gemeinschaft. Paulus schreibt hier in Vers 5, in ihm, also in Christus, seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis. Jesus begann seinen Dienst auf der Erde damit, dass er das kommende Reich Gottes verkündete. Er predigte das Wort Gottes. Ja, er wird sogar selbst das lebendige Wort Gottes genannt. Der Hebräerbrief, er beginnt mit dem Hinweis auf das prophetische Amt des Sohnes. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Jesus ist gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen, um den ganzen Ratschluss Gottes zu offenbaren. Johannes erklärt in Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Jesus, er bringt uns in die Gemeinschaft mit dem Vater, indem er uns lehrt, indem er uns belehrt, indem er die Wahrheit über den dreieinigen Gott uns bekannt macht. Und er ist aus der engen Gemeinschaft mit dem Vater als Mensch auf diese Erde gekommen, um uns Menschen diese Wahrheit zu offenbaren, die wir nötig haben, um erlöst zu werden. Die Wahrheit über uns Menschen. Seit dem Eintritt der Sünde hat der Mensch von Natur aus eben keine Gemeinschaft mehr mit Gott. Nicht nur Adam und Eva wurden aus dem Garten Eden und damit aus der Gemeinschaft des lebendigen Gottes hinausgeworfen, mit ihnen auch alle Menschen, alle Nachkommen, alle, die mit Adam und Eva, die aus ihnen hervorgekommen sind. Denn Gott ist Licht und wir sind Finsternis. Welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Er ist Leben, wir sind Tod. Er ist Liebe, wir sind Feindschaft. Welche Übereinstimmung kann es geben zwischen sündigen Menschen und einem heiligen und gerechten Gott? Gehen etwa zwei miteinander, außer wenn sie zusammengekommen sind? Heißt es in Amos 3, Vers 3. Jesus überführt nun die Sünder von der falschen Selbstgerechtigkeit und legt das Gesetz aus, wie es eigentlich bestimmt ist. Er predigt, dass das Herz der Menschen und die verdorbene Natur die Ursache für die Sünde ist. Und es nicht ausreicht, wenn wir uns ein bisschen mehr Mühe geben. Nicht ausreicht, wenn wir all unsere Kraft zusammennehmen, sondern wir eine neue Natur brauchen. Wir Wiedergeburt brauchen. Jesus lehrt uns die Wahrheit über Gott, der wie ein Vater verlorene Sünder annimmt, die Buße tun. Bei dem Freude ist im Himmelreich über einen Sünder, der Buße tut. Er lehrt Vergebung der Sünden und den großen Heilsplan Gottes, seine Gnade, die Herrlichkeit seiner Gnade zu offenbaren, indem er sich erbarmt über Sünder. Und während auf der Erde predigte, sammelte er eine Gruppe von Schülern, um sich die Jünger genannt wurden. Und er sagte ihnen, ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr sagt recht, denn ich bin es. Und auch wenn viele sich an seinen Worten ärgerten, wenn er predigte und sie ihn verließen, da sagten seine Jünger. Wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, werden die Gläubigen in den unterschiedlichen Orten, in den unterschiedlichen Gemeinden, wie werden sie genannt? Jünger, Schüler, weil sie Jesus als ihren Lehrer erkennen und seiner Lehre folgen. Denn in ihm ist das Geheimnis Gottes geoffenbart. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, sie sind in Christus zu finden. Ja, Christus offenbart den Bund der Gnade, das Evangelium, den Weg des Heils für Sünder, die zu Freunden Gottes, ja, zu Kindern werden dürfen. Das Wort, durch welches wir zum Glauben kommen, ist das Wort von Christus. Und alle, die zu Jüngern gemacht werden, aus allen Nationen, sollen nicht nur getauft werden, sondern auch gelehrt werden, alles zu bewahren, was Christus geboten hat. Er öffnet seinen Jüngern das Verständnis für die Schrift. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Im Glauben haben wir also eine Erkenntnisgemeinschaft mit Gott, dem Sohn. Er ist unser Lehrer. Er ist unser Prophet. Er ist der, der uns aufzeigt, das Wort Gottes. Er ist, dessen Lehre wir folgen. Er ist die Wahrheit. In ihm, also in der Verbindung und Gemeinschaft mit ihm, sind wir alle in allem reich geworden, in allem Wort und aller Erkenntnis. Also Christus ist nicht nur unser Stellvertreter, unser Repräsentant vor Gott, er ist auch unser Lehrer. Wir haben hier eine soziale Gemeinschaft, dass wir sagen können, Herr Jesus, lehre mich, lass mich verstehen dein Wort. Er ist der, der uns den Vater kundtut. Und drittens, leidenschaftliche Gnade in liebevoller Gemeinschaft. In unserem Bibeltext berichtet Paulus, dass die Gläubigen die besondere Gemeinschaft mit Christus erleben und dass dies sich in ihrem Leben bestätigt hat. In Vers 6, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Jesus ist nicht nur Mensch geworden, um einen Auftrag zu erfüllen, einen Job zu erledigen. Nein, er hat echte und starke Empfindungen gegenüber den Gläubigen. Die Gemeinschaft ist nicht nur sachlich oder professionell, wie wir sagen würden. Nein, Jesus Christus formt nicht nur eine persönliche, eine leidenschaftliche, eine gefühlvolle Gemeinschaft. Wir hatten in der letzten Woche Handwerker bei uns im Haus. Die haben etwas bei der Heizung erneuert. Und sie haben ein Problem repariert. Aber ich habe mich sachlich mit ihnen unterhalten, aber ich habe keine Gemeinschaft zu diesen Handwerkern. Christus ist nicht nur gekommen als einer, der einen Missstand repariert und dann wieder geht und sagt, hoffentlich sehen wir uns nie wieder, aber wenn ein Problem da ist, kannst du dich melden. Jesus ist gekommen, um echte Beziehung mit uns zu haben. Die Gemeinde, sie wird verglichen mit einer Braut, für die Christus aus Liebe sein Leben hingibt, um sie zu reinigen und so ewige Gemeinschaft mit ihr zu ermöglichen. Er hat für sie alles gegeben, aufopfernde Liebe. Jesus sagt in Johannes 15, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Dann schaut er seine Jünger an und sagt, ihr seid meine Freunde. Johannes bestätigt ergriffen vom letzten Abend, bevor Jesus gefangen genommen wurde in Johannes 13, vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, so liebte er sie bis ans Ende. Er ist kurz davor, wieder in die Herrlichkeit seines Vaters zu gehen, in die Liebe seines Vaters, nach der er sich sehnte. Und Johannes weiß aber, er liebt die Seinen bis ans Ende. Auch Paulus, der erst nach Jesu Auferstehung zum Glauben kam, er jubelt über diese besondere, über diese liebevolle Gemeinschaft. Er war ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer und er jubelte nicht nur über eine größere Erkenntnis. Ah, jetzt habe ich verstanden, wie das Alte Testament zu verstehen ist, ah, und wie das doch alles auf Christus hindeutet und dass er der wahre Messias ist. Hört einmal, was er in Galater schreibt. Und nicht lebe mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und Paulus, er schreibt so oft von der Liebe Christi zu seiner Gemeinde. Aber er war sich auch ganz bewusst, Jesus hat mich geliebt. Er hat sich für mich hingegeben. Obwohl ich der größte der Sünder bin, habe ich diese Gnade erlebt, dass Jesus Christus mir so nahe gekommen ist, dass er in mir lebt. Und er hat mir seine Liebe gezeigt, indem er sein Leben für mich gegeben hat. Das verändert alles in meinem Leben. Wir erfahren im Hebräerbrief, in Hebräer 4, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Was die Bibel wieder und wieder bezeugt, nicht nur in den Evangelien, sondern auch in den Briefen der Apostel. Jesus Christus ist voller persönlicher, herzlicher, leidenschaftlicher Liebe, voller Mitleid, voller herzlichen Erbarmens, voller Zuneigung. Als er eine Witwe sah, die ihren Sohn zu Grabe trug, da heißt es, er war innerlich bewegt. Jesus, er weinte am Grab vom Lazarus, obwohl er wusste, dass er ihn in nur wenigen Momenten auferwecken wird vom Tod. Aber er war betroffen von dem Leid, das die Sünde in diese Welt gebracht hat. Von der Not, von dem Schmerz, den die Menschen erleben. Und darum ist er ein barmherziger Hohepriester. Oh, es gibt so viele wie in der römischen Kirche, die sagen, ah ja, Jesus Christus, er ist Gott, aber zu ihm können wir eigentlich nicht beten. Wir brauchen noch einen Mittler, wir brauchen eine Maria, die kann Mitleid mit uns haben, die kann mitfühlen und dann vielleicht ein gutes Wort für uns einlegen vor Jesus. Die Bibel sagt, nein, Jesus ist voller Mitleid. Voller Mitgefühl, voller Erbarmen, mit all unseren Sorgen, mit all unseren Schmerzen, mit all unseren Nöten, ja mit unserer Sünde, sollen wir zu Jesus kommen und wissen, er stößt uns nicht hinweg. Er tröstet voller Sanftmut die Schwachen und Traurigen. Er sagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Unser Herr Jesus Christus ist uns nahe zu jeder Zeit, in all unseren Situationen. Ihr kennt es sicherlich alle, dass ihr gesündigt habt und ihr denkt, oh, wie kann ich jetzt zu Jesus kommen? Ich fühle mich schmutzig, ich fühle mich unrein, ich fühle mich unwürdig. Aber die Bibel sagt, nun, du hast Gemeinschaft mit Jesus, der für dich gekommen ist, damit du mit deiner Schuld und mit deiner Unreinheit und mit all deiner Schmach und deiner Scham zu ihm kommen kannst. Und das, was er am Kreuz erduldet hat, dass er verspottet wurde, dass er verschmäht wurde, dass er entblößt wurde, dass er angespien wurde, das hat er für uns getan, weil unsere Sünde das verdient hat. Aber gerade deswegen können wir zu ihm kommen, mit all unseren Schwachheiten. Er ist Mensch geworden. Er ist in allem versucht worden. Er kennt all diese Kämpfe und kann Mitleid mit uns haben. Wir sollen diese Form der leidenschaftlichen, liebevollen Gemeinschaft mit ihm haben. Wir betonen öfters, dass das christliche Leben nicht auf der Grundlage unserer Gefühle leben, sein darf. Wir haben keine Gemeinschaft mit Jesus bloß durch irgendwelche schönen Emotionen während eines besonders fetzigen Lobpreisliedes oder so. Ja, wer sagt, ja, nur da fühle ich mich Jesus nah, der weiß nicht, was es heißt, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Aber wir dürfen auch nicht den Fehler machen, zu denken, dass das Evangelium unsere Empfindungen unberührt lässt. Dass es einfach nur darum geht, gewisse Glaubensartikel für richtig zu erklären und abzuhaken und zu sagen, ja, ich bin rechtgläubig. Vielmehr reinigt und verwandelt es die Gemeinschaft mit Christus, verwandelt uns, unser ganzes Inneres. Durch seine Kraft, wir beginnen zu lieben, was wir vorher gehasst haben. Und wir beginnen uns an dem zu erfreuen, was wir früher verachtet haben. Wie kommt das? John Owen, er bezeichnet es als angemessene, konsequente Empfindungen gegenüber Christus. Das bedeutet, wenn Jesus Christus sich unserer Seele schenkt, wenn er uns nahe kommt, in seiner persönlichen, in seiner liebevollen Gemeinschaft, dann weckt das Gefühle der Gemeinschaft, der Zuneigung und der gegenseitigen Freude in uns. Seine Liebe bewirkt Gegenliebe. Seine Heiligkeit bewirkt einen Wunsch nach Reinheit. Christi Mitleid und Erbarmen mit unserer Not und unseren Schwachheiten fördert als Antwort in unserem Herzen eine Sehnsucht, Gott zu gefallen, Christus zu gefallen, so zu leben, wie es ihn ehrt. Und seine überfließende Güte weckt in den Christen ein Bewusstsein der Pflicht. Oh, wir haben so viel Barmherzigkeit erfahren. Ich will nun tun, was richtig ist. Christus hat uns zuerst geliebt, aber seine Liebe fördert in uns echte Gegenliebe und Freude. Das heißt, selbst auf dieser emotionalen, auf der gefühlvollen Ebene sollen wir Gemeinschaft haben, einen Austausch. Christus bringt uns die Gnade seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit und fördert in uns eine Freude an ihm und eine Sehnsucht nach Reinheit. Petrus schreibt so eindrücklich über Jesus Christus. Er sagt, den ihr liebt, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. An den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. 1. Petrus 1, Vers 8. Ist das eine Realität in deinem Leben? Dass du sagen kannst, ich liebe den Herrn Jesus und ich jubel vor Freude über ihn. Die Gemeinschaft mit dem Sohn ist voller, gefühlvoller, leidenschaftlicher, herzenverändernder Gnade. Wir lernen zu lieben, was Jesus liebt und zu hassen, was Jesus hasst. Wir lieben, was uns enger zu Christus führt und wir meiden, was uns von ihm abbringt. Weil wir eine Gemeinschaft mit Christus haben, die persönlich ist. Und viertens, einende Gnade in körperlicher Gemeinschaft. Der Apostel bestätigt gegenüber der Gemeinde in Korinth, wie sehr Christus die Gemeinde versorgt mit dem, was sie nötig hat, wenn er schreibt in Vers 7, daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel. Paulus meint mit den Gnadengaben die besonderen Befähigungen der Christen innerhalb der Gemeinde. In Epheser 4 erklärt er genauer in Vers 7, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Vers 11, und er hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Nun, das Besondere ist, dass Christus die Gaben gibt und sie dienen zur Erbauung des Leibes Christi. Damit ist die Gemeinde gemeint. Jesus gibt Gaben, damit in der Gemeinde ein Wachstum stattfindet, eine Festigkeit. Aber es geht nicht um den physischen Körper von Jesus, der Leib Jesu, mit dem ist er in den Himmel aufgefahren und er bleibt dort, bis er leibhaftig wiederkommen wird zu seiner Zeit. Aber mit dem Leib Christi ist die Gemeinde der Gläubigen gemeint. Die Beziehung zwischen der Gemeinschaft der Gläubigen und Jesus wird verglichen mit der körperlichen Verbindung der verschiedenen Teile eines Leibes. Ja, so wie eine Person seinen eigenen Körper mit Nahrung versorgt und vor Gefahren schützt oder nach Schmerzen pflegt, so kümmert sich Christus um seine Gemeinde. Paulus schreibt, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes. Jesus Christus stärkt und befähigt daher jeden einzelnen Christen dazu, dass er in der Gemeinde nützlich sein soll und beitragen kann zur Einheit und zum Wachstum der Gemeinde, um die Jesus so besorgt ist, wie wir uns um unseren eigenen Körper sorgen. Ja, wir spüren, wenn wir Hunger haben, wenn der Magen knurrt. Wir spüren, wenn wir eine Verletzung haben und es schmerzt. Was Paulus hier deutlich macht, ist, so wie wir uns um unseren eigenen Körper kümmern, so kümmert sich Christus um seine Gemeinde. Er nährt und pflegt seinen Leib, seine Gemeinde. Und nochmal, das ist ein Bild. Bis Christus wiederkommt, ist unsere Gemeinschaft geistlich, nicht physisch. Wir haben hier keinen Berührungskontakt mit Christi Körper, mit seinem physischen Leib. Auch wenn es bei manchen Abendmahlslehren den Anschein hat. Aber wir sagen, Christi Leib ist im Himmel. Aber er gebraucht ein Bild, einen Vergleich, der so stark ist, weil es uns daran erinnern soll, wie unauflöslich wir durch den Glauben mit Christus verbunden sind. Er sorgt sich um dich. Er sorgt sich um seinen eigenen Leib, seine Gemeinde. Und selbst wenn du denkst, was habe ich schon für einen Nutzen? Ich bin weder Auge noch Hand. Aber keiner von uns würde auch nur einen Teil des kleinen Zehs freiwillig aufgeben. Als Saulus die Gemeinde der Gläubigen grausam verfolgt auf dem Weg nach Damaskus, da erscheint ihm Christus, der Auferstandene, in einem hellen Licht. Und was sagt er? Saul, Saul, was verfolgst du, meine Gemeinde? Nein, was verfolgst du mich? Was verfolgst du mich? Christus, der in den Himmel aufgefahren ist, der zur Rechten Gottes des Vaters sitzt, er identifiziert sich mit seiner Gemeinde und sagt, was ihr meiner Gemeinde antut, das tut ihr mir an. Saul, warum verfolgst du mich? In Matthäus 25 erklärt Jesus sich verbunden, selbst mit den geringsten Gläubigen, und sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder angetan habt, das habt ihr mir angetan. Die Gläubigen sollen diese enge Form der Verbindung Christi zu seiner Gemeinde und zu uns als einzelne Teile seines Körpers, es soll uns dazu führen, dass wir uns ganz mit ihm identifizieren, weil er sich mit uns identifiziert. Als es in der Gemeinde in Korinth zu sexueller Unzucht kam, da ermahnt Paulus sehr streng in 1. Korinther 6, Vers 15, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Auf keinen Fall! Diese Verbundenheit führt nicht zu Sorglosigkeit, sondern zu Sorgfalt. Christus kümmert sich darum, was wir tun. Ob wir mit unserem Leib sündigen oder nicht. Wie wir ihn repräsentieren in dieser Welt. Wie wir in der Gemeinde in seinem Leib wirken zur Auferbauung oder zum Schaden. Aus diesem Grund wird sich der Gläubige in eine Gemeinde begeben, in dem alle Gnadenmittel des Herrn erlebt werden können. Anbetung, geistliche Gemeinschaft, der Dienst des Wortes und die Anordnung der Taufe und des Abendmahls. Hier sollen wir Gemeinschaft mit Christus haben durch Christus, der in den Brüdern und Schwestern wirkt. Christus segnet uns auch noch auf andere Weise, mit anderen Mitteln, aber nur, wenn wir auch auf den Wegen und mit den Mitteln wandeln, die er für uns ganz klar in seinem Wort bestimmt hat. In der Gemeinde sollen wir Gemeinschaft mit Christus haben, indem wir Christus in unserem Bruder und unserer Schwester erkennen. In diesem Sinne haben wir sozusagen eine Art körperliche Gemeinschaft mit Christus, weil er uns gerufen hat in die Gemeinschaft der Gläubigen, in deren Mitte er erlebbar ist. Und wer mit Christus verbunden ist, den lässt er auch Frucht bringen, zur Ehre Gottes und zum Segen und zur Auferbauung der Gemeinde. Dazu hat er uns ausgerüstet. Und da können wir Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus erleben, der uns begabt und befähigt, im Kontext der Gemeinschaft mit Christen, vor allem im Kontext der Gemeinde, die Christus bestimmt hat. Fünftens, heiligende Gnade in geistlicher Gemeinschaft. Paulus spricht noch die Zeit an, in der die Christen zwar Gemeinschaft mit Christus haben, aber er noch nicht wiedergekommen ist. Während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. In dieser Zeit des Wartens und des Erwartens füllt Jesus nicht nur den Mangel an Gaben aus und ruft uns zur Einheit innerhalb der Ortsgemeinde und der Gläubigen zum Dienst, sondern in dieser Zeit erleben die Gläubigen auch einen Vorgeschmack des zukünftigen Himmelreiches. Die Apostel bezeugen, wir sind als Gläubige in Jesus Christus ein neuer Mensch und sind auf solch eine geistliche Weise mit Christus verbunden, dass nicht nur seine Gemeinde sein Leib ist, sondern dass wir auch geistig mit ihm im Himmel verbunden sind. In 1. Korinther 6, Vers 17 heißt es, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Durch den Glauben sind wir mitgestorben und mit auferweckt. Und wir sitzen mit Jesus in der Himmelswelt, heißt es in Epheser 2, Vers 6. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, sagt Paulus den Philippern. Wir dürfen im Namen Jesu eintreten und vor den Thron Gottes erscheinen. Im Himmel. Als Paulus von der Himmelswelt spricht, jubelt er in Epheser 3, Vers 12. In Christus haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Und in Hebräer 10, ab Vers 19 wird es ganz ausdrücklich bezeugt. Da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Es sind alles Aussagen und ich gebe zu, es ist schwer zu fassen, was das eigentlich alles beinhaltet. Aber was die Bibel bezeugt ist, wir haben eine Gemeinschaft mit Jesus Christus, dem Sohn. Dass während wir noch auf seine Wiederkunft warten, schon jetzt geistlich einen echten Zugang in das himmlische Heiligtum haben. Weil er im Himmel ist, sind wir geistlich mit im Himmel. Dürfen eintreten, dürfen vor den Thron Gottes treten. Die Christen werden Heilige genannt, weil sie durch das Blut Jesu gereinigt und für heilig erklärt wurden, dem dreieinigen Gott zu nahen. Dazu war aber nicht nur das ein für allemal gültige Opfer Jesu nötig, sondern auch seine kontinuierliche Fürsprache vor dem Vater für uns. In Römer 8, Vers 34 heißt es, wer ist es, der verdamme? Jesus Christus ist es, der gestorben, ja, noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wir dürfen in den himmlischen Thronsaal, in das himmlische Heiligtum treten. Und dort ist Christus, unser Hohepriester. Und er sagt, ja, Für sie bin ich gestorben. Sie habe ich gereinigt. Sie dürfen hier sein. Hebräer 7, Vers 25, daher kann er auch die völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Er wird nicht aufhören, uns dieses Recht zu gewähren. Wir kennen auch Christus als unseren Erlöser, der sein kostbares Blut für uns vergossen hat und uns nun damit besprengt, um uns zu reinigen. Denn in seiner Gnade vergibt Christus nicht nur die vergangenen Sünden, sondern er heiligt uns auch von unseren gegenwärtigen, unvollkommenen Werken. Er deckt nicht nur unsere schlechten Werke zu, sondern er schmückt auch unsere guten Werke aus. Er füllt das auf, was uns mangelt und stellt uns so als rein und gerecht und heilig in der Himmelswelt dar. Das ist in der Tat Gnade und befreit uns von dem angeborenen Misstrauen gegenüber Gott, sodass wir Zuversicht haben zur vollen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Wir haben eine geistliche Gemeinschaft. All das, was Christus getan hat, es bringt uns in eine geistliche, ganz neue Sphäre, eine ganz neue Beziehung mit Gott, dass wir Zuversicht haben dürfen, dass wir Freimut haben dürfen, dass wir ein gereinigtes Gewissen haben dürfen, dass wir Zugang haben können zu Gott. Und sechstens, bewahrende Gnade in politischer Gemeinschaft. Schließlich ist es auch die Gnade Christi, dass er die Seinen bewahrt bis zum Tag der Auferstehung. So wie Paulus beschreibt hier in Vers 8, der euch auch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Als mächtiger und starker König weiß Christus, die Seinen zu führen und zu beschützen. Wir sind sein Volk. Er ist unser Herr und unser König. Er vollendet sein Reich. Wir lesen es, dass Gott der Vater uns hineingesetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er ist jetzt unser König. Wir haben eine politische Gemeinschaft, wenn man das so nennen kann, dass wir seine Untertanen sind. Wir zu seinem Reich gehören. Er unser Herr ist, unser König. Und er füllt diese Rolle vollkommen aus. Als mächtiger und starker König geht er voran. Er ist der gute Hirte, der seine Schafe nicht verliert, sondern selbst durch so manche dunkle Täler hinausführt zu frischem Wasser und guter Weide. Jesus verkündet in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Judas schreibt den Gläubigen am Ende seines Briefes an, er schreibt sie an als den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt, also Entschuldigung, ganz am Anfang seines Briefes, den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Christus bewahrt seine Gläubigen. Christus bewahrt die, die wirksam berufen worden sind zum Glauben. Weil Christus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen vom Tod. Weil Christus das Himmelreich erben wird vom Vater, hat er auch uns bestimmt, Miterben seines Reiches zu sein, wenn er kommen wird. Er bewahrt all das, all die Segnungen für die Seinen in seiner Kraft und Macht. Warum bewahrt Christus die Seinen und führt sie in die Herrlichkeit? Weil er ewige Gemeinschaft haben will. Wir hatten heute im ersten Vortrag schon gehört aus Johannes 17. In Vers 24 sagt der Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Christus ist König. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er ist mit den Seinen bis zum Ende des Zeitalters, sagt er. Und er bringt seine Auserwählten ans Ziel in die ewige und herrliche, ungetrübte Gemeinschaft, wo wir ihn sehen werden. Und Johannes schreibt in seinem Brief, wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir werden ihm gleichgestaltet werden. Jesus will, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und darum bewahrt er uns bis ans Ende. in seiner Macht und Kraft als unser König. Thomas Brooks, er definiert diese Beziehung zu dem Sohn als Gemeinschaft im gegenseitigen Austausch zwischen Christus und einer dankbaren Seele. Wir haben hier 6 verschiedene Aspekte der Gemeinschaft gesehen. Auf 6 verschiedenen Bereichen oder in verschiedenen Perspektiven, wo wir echte, persönliche Gemeinschaft mit Gott dem Sohn haben sollen. Und die Frage ist, bist du eine dankbare Seele, die diesen Austausch mit Christus hat? In Christus ist die Fülle, der unausforschliche Reichtum der Gnade. In seiner Person kam er, um uns mit sich zu vermählen und uns zur Ehre zu erhöhen. Er brachte uns seinen Schatz der Gnade und die Fülle des Segens, um uns zu bereichern. In seiner Gerechtigkeit werden wir eingekleidet, in seiner Macht werden wir bewahrt und verteidigt. In seiner Weisheit leitet er uns durch sein Wort, mit seinem Geist belebt er uns zu einem neuen Menschen. In seiner Liebe sind wir geborgen und können uns freuen. In seiner Herrlichkeit werden wir gekrönt mit der Gnade ewiger und ungetrübter Gemeinschaft. In seiner Gemeinde werden wir vereint. Alle, die er aus Gnaden gerettet hat, zu einem gemeinsamen, einigen Volk. In einem puritanischen Gebet an Jesus Christus schreibt der Autor: Geliebter bis zum Äußersten, möge ich das Erweichen deines Herzens für mich herauslesen, in der Krippe deiner Geburt, im Garten deines Todeskampfes, im Kreuz deines Leidens, im Grab deiner Auferstehung, im Himmel deiner Fürbitte. Mutig in diesem Gedanken trotze ich meinem Widersacher, zertrete seine Versuchungen, widerstehe seinen Intrigen, verleugne die Welt, bin tapfer für die Wahrheit, vertiefe in mir den Sinn für meine heilige Beziehung zu dir, als geistlicher Bräutigam, als Jahwes Gefährte, als Freund der Sünder. Ich denke an deine Herrlichkeit und meine Niedertracht, an deine Majestät und meine Armseligkeit, an deine Schönheit und meine Missgestalt, an deinen Reichtum und meinen Schmutz, an deine Gerechtigkeit und meine Ungerechtigkeit. Du hast mich geliebt, ewig und unveränderlich möge ich dich lieben, wie ich geliebt werde. Du hast dich für mich hingegeben, möge ich mich dir hingeben. Du bist für mich gestorben, möge ich für dich leben. In jedem Augenblick meiner Zeit, in jeder Bewegung meines Geistes, in jedem Pulsschlag meines Herzens, möge ich nie mit der Welt und mit ihren Verlockungen spielen, sondern an deiner Seite wandeln, auf deine Stimme hören, mit deinen Gnaden bekleidet sein und geschmückt sein mit deiner Rechtschaffenheit. Amen.